Bei mir ist Nathalie Besuch. Hoi.
Hoi, Dori.
Wir wollen uns über Cyberstalking unterhalten. Und ich dachte, ich hole jemanden Jungs im Podcast. Weil ich glaube, das Bewusstsein der jungen Generation ist nochmal ein anderes, was Postings können auslösen können in einem Umfeld. Gerade als junge Frau ist man da wahrscheinlich vorsichtiger als noch vor 15 Jahren.
Also ich glaube, es gibt immer wieder mehr Leute, die ihre Profile zum Beispiel auf Instagram auf privat umstellen müssen oder sich einfach irgendwie mehr bewusst sind, was sie überhaupt wollen, posten und ins Netz stellen. Man hört halt auch einfach immer wieder Geschichten von Leuten, die dann mitbekommen, wo man ist am Abend oder eben vor allem Leute, die vielleicht irgendwie mehr Influencer oder Bilder posten, die haben dann, glaube ich, sogar noch öfter das Problem, dass dann plötzlich immer wieder der gleiche Mann oder die gleiche Frau auftaucht und ja, dann einfach unangenehm wird.
Ja, das ist schon unheimlich.
Ja, sehr.
Was ist Stalking überhaupt? Was versteht man darunter?
Unter Stalking versteht man eigentlich Tätigkeiten, die für sich allein gesehen nicht schlimm sind, aber dann wiederholend unangenehm werden und dann auch der Person können Angst und Sorge und Panik bei ihnen auslösen. Es ist einfach ein wiederholtes und andauerndes Verhalten.
Können Sie ja ein Beispiel machen, das bekannt ist, zum Beispiel der Luca Henni. Nicht mal, du weißt, wer das ist.
Genau.
Sogar ich weiß. Dort hat man ja ein bisschen im Rahmen mitbekommen, dass er irgendjemanden hat, der ihn stalkt, der immer wieder auftaucht,
genau.
Der dann einen Kontakt sucht, der ihn anschreibt. Also das wäre jetzt so ein Beispiel.
Genau.
Wenn einem so etwas passiert, hat man einerseits die Möglichkeit, via Strafrecht gegen die Person vorzugehen. Welche Straftatbestände sind da zu denken?
Also eben bei so schweren Fällen von Stalking könnte man es zum Beispiel unter Drohung, Nötigung, Hausfriedensbruch oder auch Verletzung von der Ehre sowie geheime Privatsphäre subsumieren. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite, dass man es auch über das ZGB machen kann.
Ja, das Problem ist ja, dass das Strafrecht ist nicht wirklich auf Stalking, auf das Cyberstalking, auf das neue Phänomen ausgelegt ist. Von dem her ist es dann auch noch schwierig, das zu subsumieren. Und gerade bei der Delikt ist ja der Tatbestand ist ja auch beschränkter als im ZGB 28.
Genau. Vor allem, wenn man jetzt auch Personen nimmt, die vielleicht eben in der Öffentlichkeit stehen, wie Politiker, dort gibt es eine höhere Schwelle, bis man dann auch eine Ehrverletzung annehmen würde.
Und vor allem, wenn es das wirtschaftliche und das gesellschaftliche Ansehen umfasst.
Das ZGB aber geht da weiter als Strafrecht und man dann jemanden wegen einer Persönlichkeitsverletzung nach Artikel 28 ZGB verklagen kann.
Ja, also das ist wichtig, es ist ein Verklagen. Das heisst, man muss aktiv werden, man trägt das ganze Prozessrisiko. Also man hat bei diesen Cyberstalking-Fällen oft das Problem, dass nicht quasi die Gesellschaft oder in der Funktion vom Staatsanwalt hinter dir steht und sagt, hey, das geht nicht, wir helfen dir. Oder im ZGB musst du selber aktiv werden.
Ja.
Und dann brauchst du also einen Anwalt, der eine Klage formuliert. Und da ist natürlich nur schon die Anträge zu formulieren für einen Laien unmöglich. Und wenn das Strafrecht greift, dann langt es ja eigentlich, wenn du zur Polizei gehst und sagst, hey, mir passiert und das, in dieser Intensität. Er schreibt mir auf Facebook an, er schreibt mir auf Twitter an, auf Blogs, auf Mails oder YouTube, er teilt mein Zeug, er ist negativ, er taucht einen Ort auf. Da hilft auch eine Zivilklage. Ja, am Schluss wird vielleicht festgestellt, es ist eine Persönlichkeitsverletzung, aber das ist erstens weit weg und zweitens, wo ist denn der Schutz?
Ja, genau. Selbst dann, wenn man es, so eine Persönlichkeitsverletzung annimmt und die Person dann aber trotzdem wieder verstößt, habe ich jetzt gelesen in einem Urteil, muss die Anklägerin oder der Ankläger muss dann wieder tätig werden und die müssen dann wieder...
Also das ist der Kläger und der muss dann quasi wahrscheinlich dann nach 293 unter Strafandrohung dürfen sich nicht mehr nähern oder er darf, ich weiß auch nicht, irgendwelche Posts nur noch eingeschränkt machen.
Genau.
Und dann muss man natürlich wieder Anzeige machen.
Genau.
Aber eben nur schon der Prozess mit der Klage, bis ein Urteil ist, das ist so ein langer Weg. Und der ganze Weg dazwischen ist ja dann auch nicht geschützt.
Ja.
Also da wäre wirklich wünschenswert, dass man alle via GSG zum Beispiel relativ schnell Grenzen setzen Weil das hat ja dann auch, weißt du, so wie so in einem, man kommt so in einen Strudel. Das ist dann so eine Emotion, wo du einfach wie nicht mehr loslässt. Mhm. Und ich erlebe in der Praxis oft, dass wenn du die Leute klar ansprichst und in die Öffentlichkeit ziehst, dann kann es enden. Mhm. Also wenn es wie etwas zu riskieren gibt für die andere Person.
Ja.
Es gibt einen Leitentscheid. Was ist dort fest? Also was ist dort der Tatbestand gewesen?
Genau, also da ist es darum gegangen, dass der Beklagte seit 2016 fast täglich Beiträge auf diversen sozialen Medien in obsessiver Weise verfasst hat, geteilt hat. Also am Tag hat er bis zu 15 Posts hat er gemacht. Er hat
also dann, das ist intensiv, ja.
Genau. Er hat dann zusätzlich hat er Fake-Profil hergestellt. Das hat man dann später herausfinden, dass das tatsächlich er war.
Wie haben das gemacht?
Sie haben gesehen, dass also die verschiedenen Profile oft haben sie gleiche Rechtschreibfehler hatten, gleiche Sprachduktus und die haben dann gesagt, das ist der gleiche.
Okay.
Er hat sich dann oft auf die Meinungsäußerung, Freiheit beziehen.
Ja, das ist natürlich ein enger Grad.
Ja.
Also wo ist berechtigte Kritik und wo ist dann nur noch ihr verliert, ja.
Ja.
Es ist schwierig, ja. Mhm.
Ja, sie haben dann da müssen so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen, also bis wo darf er noch seine Meinung äußern und wo ist es denn zu viel. Mhm. Und das Gericht hat dann gesagt, das ist eindeutig eine Schwelle überschritten.
Also er ist sehr weit gegangen im Kampf gegen die Person.
Ja, genau. Die Klägerin hat dann gesagt, dass sie wegen dem in die Therapie muss. Also es hat sie klar in ihrem Alltag eingeschränkt. Sie hat selber nicht mehr unbedingt an öffentlichen Orten auftreten. Also es war viel vorsichtiger gewesen.
Ja, und man wird auch mundtot gemacht. Man hat ja auch, die andere Person hat auch ein Recht auf die freie Meinungsäußerung. Und wenn natürlich so über einem hergefahren wird, dann ist man natürlich selber auch in der freien Meinung, wird man quasi niedergeschrien. Mhm. Früher wäre man niedergeschrien worden. Heute ist das halt mit dem Cyberstalking.
Ja.
Ja, ist sicher sehr unangenehm. Und eben gerade, weil man so viel teilt, das ist halt so die Kehrseite vom Teilen, dass man halt schon sehr viel über die Leute erfährt.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass man als Person von der Öffentlichkeit sich mehr gefallen lassen muss. Also Boris Becker muss sich harschere Kritik gefallen lassen. Aber auch das hat natürlich die Grenzen.
Ja.
Jetzt sagst du, was ist ein Leitentscheid? Was war das Ergebnis von den Erwägungen vom Gericht?
Ergebnis war, also die Klägerin hat im Wesentlichen obsiegt. Sie hat mehrere Jahre wollen, dass er nicht mehr zu ihrer Person sagen darf.
Also Poster.
Genau.
Ja.
Allgemein. Dort hat aber das Gericht gefunden, nein, das ist nicht verhältnismäßig. Er müsste sich auch dürfen äußern, falls sie jemals irgendwie indirekt ansprechen in den sozialen Medien oder sonst.
Ja, und das ist natürlich auch, also man kann ja die freie Meinungsäußerung nicht verwirken, finde ich.
Ja.
Also nur weil man mal überbordet, hat man ja weiterhin das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist absolut. Also das denke mich sinnig vom Gericht.
Ja. Ja.
Aber wie hat man denn Grenzen gesetzt?
Sie haben dann entschieden, dass er explizite Sachen nicht mehr posten darf.
Also bezogen auf den Fall,
genau.
Wo sie, ja.
Genau. Und meiner Meinung nach ist das
eigentlich... Und wie lang? Also das gilt natürlich unbeschränkt, wenn es eine Grenze überschritten
ist. Ja, das ist unbeschränkt. Aber eben, wie gesagt, muss sie, falls er das Verbot jemals gegen das Verbot verstoßen, muss sie wieder tätig werden und muss ihn dann anzeigen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass man anbegehrt hat, dass Persönlichkeitsrechtsverletzung soll festgestellt werden. Mhm. Und dann, dass man das soll, quasi jede Verletzung soll automatisch zu einer Busse führen, jede Wiederhandlung. Und da gibt es Grundlagen im StGB 292 sowie in der ZPO 343 Absatz 1 Litera C. Und dann hat man wahrscheinlich noch genug durchverlangt für die Verletzungen, die halt schon erfolgt sind. Also das ist etwas zukunftsgerichtet und genug durch in der Schweiz sind relativ bescheiden. Also das ist ja dann nicht wirklich, es ist eine Befriedigung, dass irgendein Gericht sagt, mol, du bist verletzt worden. Mhm. Weil zum Teil erlebe ich, dass du wie ein Stiegelisinnig wirst, weil es ist ja auch subtil, oder?
Ja.
Wenn, vor allem, wenn dann der mit Fake-Account schafft, dann kannst du das nicht automatisch zuordnen. Es wirkt dann auch so wie ein Wall, der über dich zusammenbricht.
Ja, so die Klägerin hat da wirklich auch selber müssen die Posts sammeln und
ja, ein Riesenaufwand, Wahnsinn.
Ja.
Und du willst ja das eigentlich verdrängen und nicht dich. Ja, aber irgendwann kommst du auch Angst über und willst wissen, was dahinter steht.
Ja.
Ich hatte auch schon Fälle gehabt, wo auf Zeitungsartikel, also die Leute, mit denen ist völlig der Verstand durchgegangen. Mhm. Also die Kavallerie ist losgeritten. Und ganz böse, wüste Beschimpfungen.
Ja.
Und dort haben wir dann auch mit mühsam ein bisschen arbeiten, wie Strafrecht dort allerdings. Versucht, die Leute zu eruieren. Und dann auch denen sagen, was das auch auslöst.
Ja.
Und es ist ja auch krass, wie die Leute wie ernst so Zeitungsartikel nehmen. Die haben das Gefühl, wenn es in der Zeitung steht, dann ist es einfach die Wahrheit.
Ja, das stimmt.
Dabei es ist meistens einfach eine zugespitzte gute Geschichte, um Klicks zu generieren. Also es ist, aber da machen sich die Medien längerfristig auch keinen Gefallen, wenn sie so emotionalisieren.
Sind dort damit Ehrverletzungsdelikt vorgegangen? Oder?
Ja,
okay.
Aber dort wurde Beschimpfung, also es war dort sehr krass und auch antisemitisch. Und also die Leute oder, beschimpfen dann mit dem schlimmsten Vokabular, das man jetzt dann nicht möchte wiederholen.
In dem Fall hat aber dann das Gericht gesagt, es würde zu weit gehen und sie haben dann einfach geschrieben...
Also zu weit gehen mit automatischer Buß bei jeder Verletzung.
Genau. Sie haben dann die Persönlichkeitsverletzung haben sie angenommen und sie haben es dann unter Artikel 292...
Also es ist ungehorsam gegen amtliche Verfügungen gesetzt.
Genau.
Das heisst aber nur für zukünftige Verletzungen. Ja.
Genau, und das heisst, wonach mit Buße bestraft wird, wird er von einer zuständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Anordnung nicht Folge leistet.
Das ist eben das, was du vorher gesagt hast, man muss dann wieder Strafanzeige machen.
Ja, genau. Bist du also zufrieden mit dieser Rechtslage, die wir hier in der Schweiz haben?
Also ich glaube, es ist unbestritten, dass da ein Bedarf besteht, das überhaupt einmal zu fassen.
Mhm.
Also jetzt sind es eigentlich so Hilfsbehelfe, aber mit dem Internet ist halt doch nochmal eine gewaltige Ladung an Möglichkeiten dazugekommen. Und es hat immer wieder Lücken, wo man eigentlich, weißt, aus einem tiefen Bauchgefühl hat man das Gefühl, das muss strafbar sein und man versucht es dann mühsam unter Tatbestand reinzubekommen, die eigentlich nicht für das geschaffen sind. Und ich glaube, da lohnt sich insbesondere ein Blick auf Deutschland, wo das explizit früher erfasst hat, dass das ein Problem ist. Und da gibt es zum Beispiel einen Nachstellungstatbestand und so Sachen. Und Nachstellung ist dann dort auch gedacht in einem digitalen Sinn. Also nicht nur physisch vor der Haustür nachstellen und nachlaufen, sondern das ist auch digital möglich.
Ja, spannend.
Aber eben, es ist jetzt noch schwierig, das pauschal so zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, da hat die Schweiz schon Nachholbedarf.
Ja.
Und das ist auch gar, also man tut ja gewisse Sachen unglaublich schnell und immer wieder ändern, aber dass jetzt da das stockt und nicht so viel passiert, ist nicht wirklich verständlich.
Mhm.
Aber hast du das Gefühl, es ist ein grösseres Problem? Oder man hat ja dann immer nur die Einzelfälle, die Spots, wo man findet, oh, Wahnsinn. Aber hast du das Gefühl, es ist ein Massenphänomen?
Ich glaube schon. Also eben mit all diesen sozialen Medien, die man hat, auch eben mit TikTok, Instagram und so, man teilt halt schon sehr viel.
Und durch das wird man leicht angreifbar.
Genau. Und ich glaube, eben, es gibt auch so viele junge Leute, die auf diesen sozialen Medien sind, die sich vielleicht dem gar noch nicht so bewusst sind. Aber ich glaube eben, dass das immer mehr und mehr aufkommt und dass man auch mehr darüber redet, was schon mal positiv ist.
Ja, ja. Aber eben das Bewusstsein, das Posten ist auch von einer freien Meinungsäußerung gedeckt. Und das Bewusstsein merken, ich kann jetzt das nicht posten, weil es hat allenfalls negative Folgen, ist auch falsch.
Ja, stimmt.
Dann sagt man ja quasi, das Opfer ist selber geschuldet.
Ja, stimmt.
Und das darf ja eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste die Gesellschaft anstehen und sagen, nein, wir wollen mal eine freie Meinungsäußerung. Jeder kann posten seinen Sonnenuntergang und sein Büsi. Und wir müssen Angst haben, dass er dann negative Folgen hat von irgendjemandem, wo das nicht passt.
Ja, ist recht.
Und dass ein Dialog soll gefördert werden und nicht ein Abmachen und ein Stalking. Oder? Und da hat dann die letzten 15, 20 Jahre schon in eine falsche Richtung gegangen. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.